So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit dem Andreas, von sowohl als auch von Electrolux und auch von der Marke AEG. Erstmal herzlich willkommen, Andreas. Freut mich sehr, dass wir es heute schaffen.
Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Moritz. Freut mich, dass wir heute drüber sprechen können.
Und ist ja nicht das letzte Mal. Jetzt ist die Frage, wann ist die Podcast-Ausstrahlung? Das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Aber wahrscheinlich wird nach unserem Podcast noch das zweite Mal sein, dass Andreas, ich nenne es mal, auftreten wird. Und zwar als Speaker bei der E-Commerce Night in Nürnberg, die wir dieses Jahr das erste Mal auch in Nürnberg machen. Und wenn ich schon zu E-Commerce Night spreche, da kann ich gerade mal kurz pitchen. Wir haben auch die E-Commerce Night dieses Jahr in Berlin und in Hamburg, sowohl als auch in München und eben in Nürnberg mit dem Andreas. Von dem her, für alle, die mehr vom Andreas nochmal hören und sehen in dem Fall wollen, gerne nach Nürnberg kommen zu unserer E-Commerce Night, die Anfang November sein wird, haben wir gerade vorhin gemeinsam herausgesucht. Da gerne auch nochmal mir per LinkedIn schreiben. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wer die Electrolux ist, die Electrolux-Gruppe ja eigentlich, wo zum Beispiel die AEG dazu gehört. Und ich glaube, da kannst du uns einmal einen ganz guten Überblick einmal geben, bevor wir in das Thema Amazon, E-Commerce etc. reinkommen, wo wir dann vor allem die Themen Marketing, also was macht der Andreas mit Team bezugnehmend auf Amazon-Marketing so alles, und im zweiten Schritt dann auf das Thema Warenverfügbarkeit, speziell in einem Vendor-Setup, wie es Electrolux hat, wie da der Andreas vorgeht. Aber erstmal Ball an dich, Andreas. Was steckt hinter der Electrolux Group?
Genau, hinter der Electrolux Group stecken verschiedene Marken. Die bekanntesten und auch die Fokusmarken sind Electrolux und AEG. Electrolux, sehr alte Firma, also über 100 Jahre alt. Hauptsitz in Stockholm in Schweden. Und der Hauptsitz für Deutschland und Österreich ist hier im schönen Nürnberg unter dem Namen AEG Hausgeräte. Und ja, wir haben alle möglichen Produkte im Bereich Haushalt, wie so schön heißt, Small Domestic Appliances und Major Domestic Appliances, also Waschmaschinen, Öfen, Herd, Trockner, aber auch kleinere Geräte wie Staubsauger, Küchengeräte, also alles, was das Herz begehrt für Küche, für Haushalt. Und ja, wie gesagt, mit einer langen Tradition.
Sehr cool. Seit wann bist denn du bei der AEG? Und vielleicht auch kurz ein paar Sätze noch zu dir, Andreas, was du vorher so gemacht hast. Wie war dein Weg vielleicht hin zur heutigen Position bei AEG?
Sehr gerne. Ich bin seit jetzt exakt 2 Jahren bei Electrolux. War vorher 4 Jahre bei Puma, habe dort das D2C-Marketplace-Team geleitet. Also eher den Amazon-Seller als jetzt den Amazon-Vendor.
Kommen wir natürlich andere. Kommen wir nachher auch nochmal genau drauf zurück. Wie genau, ist aktuell genau die Seller-Vendor-Hybrid-Modalität? Wie sieht denn Andreas die für die Zukunft etc.?
Genau, also können wir gerne drüber sprechen. Also ich glaube, das Hybrid-Modell wird sich durchsetzen am Ende des Tages. Ich glaube, dass viele Vendoren einfach auch den Seller mit hinzuziehen werden oder viele Seller versuchen werden, auch ins Vendor-Model zu kommen. Ich glaube, Hybrid ist da wirklich der beste Ansatz. Das habe ich in meiner Zwischenstation in der Schweiz auch relativ erfolgreich gemacht. Also bei Roto hatten wir beides und hatten wirklich viele Erfolge auch da mit Amazon gefeiert, ja? Also im Hybrid-Modell. Das kann funktionieren. Wir gehen auch in die Richtung. Aktuell sind wir da vor allem live in Deutschland im hybriden Modell. Wird allerdings nicht von mir betreut. Wir müssen es da natürlich trennen, ja, Kartellrecht. Das heißt, das D2C-Team betreut den Amazon-Seller und wir, also mein Team und ich, den Amazon-Vendor.
Cool. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer vielleicht auch reinschauen, was du in der Zwischenstation in der Schweiz gemacht hast. Da hatten wir auch schon mal einen Gast und mittlerweile ein ganz guter Bekannter von mir mit dabei, und zwar den Frank, der, ich glaube, vor dir bei Roto war, oder?
Genau, Frank hatte meine Position vor mir. Also ich bin der Nachfolger gewesen. Ich war nur 1 Jahr da. Das hatte vor allem familiäre Gründe, einfach weil die Firma natürlich in der Schweiz sitzt. und wir nicht umziehen wollten. Deswegen war ich da nur ein Jahr. Aber dort war es auch sehr spannend. Also da hatte ich alle Kanäle B2B, D2C bei mir im Team vereint und
Cool.
war es sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, wir haben ein paar neue Marktplätze eröffnet, aber auch da lag der Fokus, wie können wir am meisten ja, Umsatz machen, am meisten gewinnen über Amazon. Und zwar sowohl im Vendor als auch im Seller-Bereich.
Ja. Was habt ihr da in deiner Zeit für neue Marktplätze eröffnet? Und vielleicht, was kannst du auch mitgeben? Welche hättest du im Nachgang nochmal eröffnet oder würdest du jetzt in Zukunft auch nochmal eröffnen? Welche eher weniger?
Also wir haben damals Otto und Allegro eröffnet in dem einen Jahr. Und ich glaube, die würde ich auch wieder öffnen. Allegro einfach, weil ja, wir ein großes Lager in Polen auch hatten, ne, oder noch haben, denke ich, bei Rotto und auch dort produziert wird. Ja, deswegen ist der polnische Markt natürlich sehr spannend
Ja,
für Rotto.
logisch. Ja.
Ja, welche Marktplätze würde ich noch eröffnen? Ich glaube, die wichtigsten hatten wir mit Allegro und für Otto, mit Otto. Für Rotto in dem Moment. Amazon war schon live, als ich kam, und natürlich einer der größten Marktplätze ja, in ganz Europa. Um den kommen wir nicht drum rum. Also ich
Ja,
glaube, ich würde es
ja.
auch genau wieder so machen.
Das beweist, dass es gut war und sehr gut funktioniert hat. Da bist du zu
Kaufland. Sorry, Kaufland habe ich
Kaufland,
ganz vergessen. Und
ja.
Kaufland haben wir auch, also war auch schon live, aber haben wir dann nochmal
Ausgebaut.
gepusht. Und auch tatsächlich ein spannender Marktplatz. Also man darf Kaufland gar nicht so unterschätzen.
Total, ich komme ja heute aus einem Bestandskundencall und wir sind als Agentur. Er hat es eigentlich so seit einem Jahr natürlich nach wie vor eine Amazon-Agentur. Klarer Fokus auf Amazon. Nicht zuletzt wäre die Komplexität und die Möglichkeiten natürlich, die meisten sind bei Amazon. Aber wir sind mittlerweile auch Multi-Marketplace. Ist ein bisschen den Claim, eine Agentur, alle Marktplätze. Und da kam ich heute Mittag auch aus einem Call, wo wir mit einem Bestandskunde, wo wir jetzt eben auch das Thema explizit Kaufland nochmal neu aufgenommen haben. Und in dem Fall war es auch eBay, wo wir da nochmal nicht mehr neu aufgenommen, aber neu aufgerollt haben, sagen wir mal so, die echt beide auch verdammt gut fliegen. Gerade in Zeiten wie aktuell, wo der Gesamtmarkt in Summe eher eine Seitwärtsbewegung macht, sind so neue Absatzkanäle durchaus eine willkommene Option, eine willkommene Möglichkeit, um ja nochmal Wachstum, profitables Wachstum vor allem mitzunehmen, neue Absatzkanäle zu erschließen.
Auf jeden Fall, ja. Also eBay hatten wir auch schon live bei Roto und auch tatsächlich ein spannender Marktplatz. Vor allem natürlich, wenn du auf Deals schaust, ne? Wenn du Daily Deals schaltest. Da hatten wir bei Puma auch ziemlich spannende, um ehrlich zu sein, bei eBay und bei Roto
Okay, cool.
auch. Und das funktioniert gut, ne? Die Leute gehen drauf, auf der ersten Seite hast du Deals, du klickst drauf und wenn da ein spannender Deal ist, dann hast du eigentlich diese Impulsentscheidung vom Endkunden, ja? Und der kauft dann auch.
Ja, voll. Voll. Und da haben wir einfach da schon relevante Möglichkeiten auf diesen ganzen, ich nenne es immer, weitere Marktplätze. Von dem her, ich glaube, in der eigenen Branche, in der eigenen Nische sollte man da schon aktuell vor allem Ausschau halten und prüfen, was ist da sinnvoll, sowohl im In- als auch im Ausland, wie zum Beispiel eben auch in Polen mit Allegro, Frankreich und wie sie nicht alle heißen. Jetzt seid ihr aktuell. Oder habt ihr euch dazu entschieden, einen Vendor aufzumachen? Oder habt historisch bedingt wahrscheinlich auch einen Vendor. Habt ihr euch aber dazu entschieden, ein Hybridmodell zu fahren? Was waren hier so ein bisschen die Hintergründe? Wie hat sich das entwickelt? Und was steht heute an Hybridmodell bei AEG bzw. Electrolux?
Genau, also das Vendor-Modell gibt es schon viele, viele Jahre, also lange bevor ich zu der
Ja,
Firma kam.
deswegen historisch
Und
bedingt richtig in dem Fall.
genau, historisch bedingt
Ja.
richtig.
Ja.
Den Seller haben wir jetzt seit knapp einem Jahr, glaube ich, auch live. Wie gesagt, wird vom D2C-Team betreut. Und wir unterscheiden auch eine D2C-Range. Also das heißt, wir haben eine B2B-Range bei Electrolux, aber eben auch eine D2C-Range. Und um dem Endkunden einfach noch mehr und bessere Möglichkeiten zu bieten, haben wir oder hat sich die Firma entschieden, eben den Seller auch zu aktivieren, dass wir auch ein bisschen noch andere Produkte zeigen können, andere Produkte kaufen können, aber eben auch vielleicht Produkte, die Amazon jetzt nicht von uns kauft oder die sich für den Vendor nicht anbieten, über den Seller dann auch zu verkaufen. Also wirklich hier aus Endkundensicht, ich sag mal, die größtmögliche ja, den größtmöglichen Wert von uns als Firma für den Endkunden zu bieten.
Ja. Was sind so Themen, die du auf jeden Fall empfiehlst oder wo du sagst, hey, das muss man auf jeden Fall beachten, wenn man gerade so ein Hybridmodell entweder startet oder eins fährt, weil das ist ja schon eines der Top-Topics, Top-Topics, eines der Main-Topics, nennen wir es mal kurz so, das ist ja irgendwie seit 2 Jahren eigentlich auf dem Markt so kursiert für alle, die in einem Vendoren-Modell sind. Von dem her, was entweder beim Aufschalten, beim Start oder vielleicht sogar schon bei der Überlegung, sowohl als auch was beachten, wenn ich schon eins habe.
Ja, also entscheidend ist, glaube ich, auch, welche Produkte verkaufe ich denn wo? Also wenn du ein Overlap hast oder einen zu großen Overlap hast im Produktbereich zwischen Vendor und Seller, dann wird es natürlich schwierig, weil du immer einen Kampf haben wirst, ne? Amazon mit der Politik, die sie halt nun mal fahren, immer den besten Preis oder das beste Angebot auch dem Endkunden bieten zu wollen, musst du aufpassen, welche Produkte habe ich einen Overlap, welche Produkte verkaufe ich auf den Seller, welche verkaufe ich wo. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber dann natürlich auch, ja, dass ich nicht Deals fahre auf meinem Seller-Account, die ich gleichzeitig auch auf dem Vendor-Account haben will, weil sonst bieten die sich natürlich gegenseitig runter. Man muss natürlich aufpassen, dass man darf ja nicht alles mit dem D2C und dem B2B-Team teilen. Aber wenn es ums Deals-Management geht, darf ich den Preis nicht teilen, aber welche Produkte ich wann im Angebot habe, das dürfen wir teilen. Und ich glaube, da muss man gut allein sein, gut miteinander sprechen und dann auch aufpassen, welche Produkte wann ich wo anbiete.
Ja. Werbeseitig achtet ihr speziell auf einzelne Sachen oder habt ihr das ausgehebelt dadurch, dass ihr so eine starke Unterscheidung in den Produkten macht?
Ja und nein, also wir haben auch da achten wir darauf, dass wir jetzt nicht exakt auf dieselben Keywords bieten, weil auch dort hast du natürlich, ne, du bietest
Darauf
dich
wollte ich hinaus.
gegenseitig hoch in der gleichen Firma. Hatten wir in der Vergangenheit gemacht, ja. Also deswegen, ich kenne das Thema ganz
Alle.
gut. Aber nee, also wir schauen schon drauf, dass wir das
Cool.
Keyword Bidding, soweit es eben erlaubt ist und wir es dürfen, auch absprechen, wer bietet wo, was machen wir wo. Auch zum Thema Marketing, ne, unterscheiden wir da, was ist Brand Awareness? Ja, das dürfen wir teilen, das können wir teilen. Und wenn es zu Performance Marketing kommt, ist der Overlap aktuell wirklich gering, weil wir einfach nicht exakt die gleichen Produkte haben zwischen dem Seller und dem Vendor.
Ja, das glaube auch, das hast du ja gerade als einen der ersten Punkte sogar mit reingeworfen. Das ist, glaube ich, schon auch key. Wobei man es manchmal auch strategisch machen kann, um sich abzusichern etc. Von dem her, das kann schon auch Sinn machen.
Auf jeden Fall, ja.
Alright. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins erste Kernthema. Marketing für Amazon. Was macht ihr da alles? Wir haben vorher schon ein bisschen gequatscht. Es sind Themen wie ein Prime Video da, also so auch Upper Funnel Themen. Also kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Beginnen wir auch vielleicht mit den Lower Funnel Themen. Ihr seid schon wie eigentlich alle jemand, die sich auf diese Kernwerbemaßnahmen konzentrieren, bei denen ja auch eine Conversion direkter Natur entsteht. Gleichzeitig hast du hier aber eine eigene Meinung, würde ich mal sagen. Bericht gerne mal so ein bisschen, was dein Gesamt oder wie du das Ganze siehst, wie ihr das Ganze managt, was so ein bisschen die Kernziele sind, etc.
Genau, also wir haben es unterschiedlich tatsächlich aufgesetzt, Land für Land. Ja, unser Hauptland oder Leading Country, wie wir sagen, ist Deutschland, ist einfach der größte Markt, ja, gerade bei Amazon für uns. Und dort machen wir relativ viel. Also da machen wir Upper Funnel, Lower Funnel, haben jetzt auch die erste, also der eine oder andere wird es noch sehen auf Prime Video, eine Brand Awareness Kampagne, gerade jetzt für unsere Stiva Testwinner. Ja, haben wir Trockner, Waschmaschine, Washer Dryer, also Waschtrockner, haben wir Stiva Testwinner bekommen, ja, dieses Jahr. Das erste Mal oder ich glaube als einzige Firma jetzt 4 in einem Jahr. Und dort haben wir uns jetzt entschieden, das wollen wir pushen. Also hier wollen wir Brand Awareness schalten und deswegen, ja, schaut es euch an, wenn ihr Prime Video schaut, werdet ihr auch mal eine AEG-Werbung von uns sehen.
Sofern ihr in der
Ansonsten,
Zielgruppe seid, hoffentlich.
sofern ihr in der Zielgruppe seid, genau, hoffentlich, lasst mich wissen, wie ihr es findet. Also wir finden es gut, wir sind stolz drauf. Aber Im Endeffekt, du hast gesagt, also wir fokussieren uns schon auf die Conversion-getriebenen Marketingaktivitäten wie Sponsored Products, Sponsored Ads und so weiter. Wir machen das bisschen DSP. Also wir versuchen da wirklich einen guten ROAS auch hinzubekommen, guten ROI auf unsere Investments. Ich persönlich, egal bei welcher Firma ich war, muss sagen, die Brand Awareness-Geschichten werden immer so ein bisschen ignoriert, will ich nicht sagen, aber zurückgestellt. Ja? Also wenn Marketing Money, wenn Marketinggeld da ist, wird es erstmal in die Conversion gesteckt. Also wo ist meine Performance am besten, wo kriege ich am besten oder am meisten Geld zurück? Und das ist so ein Stückchen schade, weil wir hatten Anfang des Jahres in Deutschland schon mal eine Brand Awareness Campaign, auch über Amazon, über Prime Video, und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir hatten wirklich die Wochen danach höhere Conversion Rate, wir hatten mehr Traffic, wir hatten einfach mehr Besucher auf den Seiten, und werden jetzt das auch als Best Practice nochmal für die anderen Länder aufbereiten, sodass wir da auch vielleicht noch ein bisschen was locker machen können. Und ansonsten machen wir, wie gesagt, alles. Wir machen auch DSP. Ja, auch das funktioniert schon ziemlich gut. Also wir können uns nicht beschweren, aber am Ende des Tages müssen wir natürlich Geld verdienen und legen da sehr viel Wert oder sehr viel ja, prozentual vom Geld auch ins Performance-Marketing, ne? Also salesgetriebenes Marketing.
Ich glaube, da ist auch nochmal ganz spannend, sicherlich nochmal hervorzuheben, dass ein DSP sowohl als auch sein kann. Ein
Genau.
DSP jetzt im Speziellen in der Kombination mit einer AMC. Ich habe eine DSP, die kann ich aber auch im Lower Funnel werben. Ich habe ja mit einer AMC Möglichkeiten, Top 5% meiner Kunden. Ob das jetzt beim ALG so spannend ist, kann man durchaus darüber streiten, wie oft kaufe ich eine Waschmaschine oder ähnliches. Ja, hoffentlich bei ALG sicherlich nicht so oft. Aber ich glaube, so eine DSP in Kombination mit einer AMC kann man durchaus auch machen. Und wir machen es auch bei ganz vielen Kunden, wo wir nur Lower Funnel teilweise machen, wo wir nur Retargeting schalten, wo wir Warenkorbabbrecher mit reinnehmen, Warenkorbabbrecher auch von Konkurrenten und so weiter und so fort. Also da gibt es ja doch durchaus einige sehr spannende Möglichkeiten.
Auf jeden Fall, ja. Also die Möglichkeiten sind ja fast unendlich, die du hast. Was wir auch machen immer wieder, ist A/B-Testing, ja? Also gerade im
Darauf will jetzt,
Marketingbereich ist es natürlich eine spannende Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich tausche jetzt einfach mal ein Bild aus, dann schaue ich an. Also wenn du Amazon anschaust, ist jetzt kein Geheimnis. Machen manche Mitbewerber, die haben ein Galeriebild, da ist alles drauf, was dieser Staubsauger kann. Ja, ob das jetzt relevant ist für den Endkunden oder nicht, mag mal irrelevant gerade sein. Aber da testen wir testen ein bisschen, wie sind die Titel auf Amazon, was verändert sich. Also das machen wir. Wir machen es noch nicht gut genug oder oft genug, aber wir gehen in die richtige Richtung. Und ich glaube, da können wir, also wenn ihr Amazon, unsere Produkte auf Amazon verfolgt, dann werdet ihr auch mal ein anderes Bild beim gleichen Staubsauger sehen, bei der gleichen Waschmaschine. Also von dem her machen wir schon einiges und sind da auch stolz drauf, dass wir so gute Produkte haben und die jetzt eigentlich dem Endkunden natürlich, ja, nahe bringen wollen.
Ja, ich glaube, das AB-Test-Thema, das ist ja, ach, ganz ehrlich, eines meiner Kern- oder eines meiner Kernthemen, eines meiner Lieblingsthemen. Warum? Weil es einfach so ein großer Hebel sein kann. Wenn ich schaffe, ein neues Hauptbild zu implementieren, das irgendwie 5% mehr Click-Through-Rate haben sollte, 5% mehr Umsatz, nur dadurch, dass ich einfach ein Bild verändere. No words needed. Das ist, glaube ich, schon massiv, und wir haben die Möglichkeit mittlerweile, das nutzen so wenige, von dem her erstmal sehr geil, dass es von euch genutzt wird. Und ich glaube auch, wenn man das einmal gemacht hat, das muss man eigentlich jedes halbe Jahr neu machen, fast schon. Und ich glaube, das sind Ressourcen einfach verdammt gut investiert, auch im Titel zu nochmal zu testen, gerade bei einem Artikel wie eurem, wo so ein paar Produktspezifika sicherlich total relevant sind, dass ich das bei euren Artikeln nochmal einen Titel AB teste. Sau smart.
Danke.
Macht
Ja,
auf jeden
finden wir
Fall
auch.
Sinn. Yes, ihr habt auch Stiftung Warentest. Wie relevant ist das Thema für euch, Stiftung Warentest? Wenn man bei euch auf den Store kommt, wird sofort Stiftung Warentest angezeigt.
Ja, jetzt gerade im Großgerätebereich ist es schon sehr, sehr wichtig, ne? Also du hast es angesprochen, eine Waschmaschine hast du halt auch keinen Bock drauf, dass du dir die jede 3 Jahre kaufen musst.
Ja, das
Weil
ist mir
das
nämlich
heißt,
vor kurzem passiert.
Bitte?
Das ist mir vor kurzem passiert. Ich bin vor 3 Jahren eingezogen, meine aktuelle Wohnung, und ich habe vor 2 Monaten eine neue gekauft.
Genau, siehst du.
Das
Aber
ist
nee, also wenn sich jemand eine Waschmaschine kauft, hast du oder hat der diejenige immer zwei Gründe. Entweder die alte ist kaputt gegangen oder es ist eine bewusste Entscheidung wegen Energieeffizienz oder einfach, ich will eine neue Waschmaschine. Und dann ist so ein Stiva oder Stiva-Testwinner schon sehr relevant. Also gerade jetzt für uns in Deutschland, wo das Thema natürlich herkommt, haben wir schon gemerkt, dass wir diese Produkte, die dieses Label haben, viel besser verkaufen. Ja, also es wird gezielt danach gesucht. Es ist für uns wichtig, wir machen es nicht nur bei Amazon, wir machen es auch auf anderen Kanälen natürlich dann bekannt, geben dieses Label mit dazu und ja, sind dann auch sehr stolz darauf, dass wir da einige
Klar.
Testsieger jetzt haben.
Stiva ist die Abkürzung für Stiftung Warentest. Das noch kurz dazu gesagt. Alright. Ganz spannend, glaube ich, aber auch schon das ganze Thema Upper Funnel. Hast du ja auch gerade angesprochen, wie du das ja siehst, welche Relevanz du das siehst, etc. Was sind die ersten Erkenntnisse aus den Prime Video Ads? Habt ihr da schon erste Erkenntnisse, wo ihr daraus ziehen könnt, wo ihr vielleicht auch Ableitungen trefft für die Zukunft?
Ja, also wir haben die Kampagne läuft noch, das heißt, wir können jetzt noch keinen direkten ROAS-Wert irgendwo ablesen oder was es uns bringt. Wir sehen, dass der Traffic mehr wird auf unserem Brandstore, auf unseren Produkten und eben dort, also wir bewerben dort speziell die Waschmaschinen und Trockner, dass dort einfach auch mehr Traffic reinkommt. Ne? Also das können wir schon sehen, dass dann Effekt da ist. Und er hat natürlich, ja, hält an. Ne? Also das haben wir gemerkt bei der ersten Kampagne, die wir dieses Jahr gemacht haben, dass wir einfach ein paar Monate diesen Nachbrenner-Effekt oder Afterburn-Effekt da haben. Und deswegen haben wir es auch nochmal gemacht. Genau, also weil wir
Cool.
einfach positive Effekte für die Marke, für die Produkte gesehen haben, haben wir es jetzt nochmal gemacht. Und aktuell stellen wir auch fest, dass das mehr Traffic einfach reinkommt.
Cool. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht sogar in das nächste Jahr, Andreas. Was sind so ein bisschen Themen, die ihr nächstes Jahr fokussieren werdet oder die du mit deinem Team fokussieren wirst? Worauf wird der Fokus in der Zukunft liegen?
Genau, also wir haben noch Nachholbedarf in einigen Ländern für den A+ Premium Content. Ja, da haben wir in Deutschland stehen wir schon, glaube ich, gut da. Da werden wir oder arbeiten wir gerade dran, dass wir einfach auch unsere Produkte besser dem Endkunden erklären können. Ja, also wenn man auf aeg.de schaut oder auf die Werbung schaut, dann gibt es ja nicht nur eine Waschmaschine. Ja, wir haben verschiedene Baureihen, die haben auch verschiedene Funktionen. Die einen kosten weniger als die anderen. Und das wollen wir dem Endkunden einfach noch besser erklären, noch besser darstellen. Und da arbeiten wir dran. Und das zweite Thema ist sehr wichtiges Thema, wird oftmals auch unterschätzt oder belächelt. Einfach das Thema Supply Chain Management für Amazon. Also gerade auch im Vendor-Bereich, ja, verkaufe ich ja an Amazon. Und das heißt, die wollen die Produkte oder nehmen die Produkte in ihr Lager auf. Also in den meisten Fällen. Und wie kann ich am schnellstmöglichen zu Amazon liefern? Es gibt verschiedene Programme, die sie anbieten, die wir uns anschauen, die wir ja einfach Business Cases erstellen. Und ja, also das sind so die Themen, gerade im Marketing und im Supply Chain, die wir angehen werden oder schon angehen und die werden sich auch in die nächsten Jahre reinziehen.
Gerade ein A+ Premium-Content bei Artikeln wie euren. Hochpreisig, da schaue ich mir auch mal 5 Minuten eine Beschreibung an.
Genau.
Technisch teilweise auch kompliziert, wie oft kaufe ich eine Kaffeemaschine, würde ich schon sagen. Zum Beispiel eine Waschmaschine, da muss ich mich auch einfach mit beschäftigen, muss ich mich auch einlesen. Und der, wo mir die Informationen gibt, bei dem bleibe ich. Von dem her A+ Premium.
Genau, richtig. Wir haben auch, ja, nicht, die App ist nicht, unsere App ist nicht ganz neu, aber wir haben neue Funktionen in der App. Auch da arbeiten wir dran, dass wir einfach für Amazon oder für online generell ein Video bekommen, was kann denn die App, warum sollte ich die auch nutzen? Ja? Also meine Waschmaschine und mein Trockner, die können auch, also je nach Modell, aber die können auch miteinander kommunizieren. Ja? Dann erkennt oder weiß der Trockner schon, ich hatte jetzt nur, ich weiß nicht, Baumwolle drin, dann stellt er ein anderes Programm ein, als wenn ja, andere Produkte drin waren. Also Wolle zum Beispiel, sollte man nicht so heiß machen, ja? Erkennt der Trockner, erkennt die Waschmaschine,
Ja,
erkennt aber
okay.
dann eben auch die App. Und auch daran arbeiten wir, dass wir das noch besser darstellen können.
Lass uns zum Abschluss noch mal kurz in das Thema Warenverfügbarkeit, Supply Chain für oder speziell im Vendor noch mal darauf zurückkommen, wo ja in Summe fairerweise sich einfach total viel getan hat. Jetzt noch mal, ja, letzten 3 bis 4 Jahren würde ich jetzt so ein bisschen zusammenfassen, sowohl an Supply Chain Programmen in Summe als auch in den Lead Times, wo sich massiv reduziert oder teilweise massiv tatsächlich auch reduziert haben. Was sind da eure größten Learnings, bis aus den letzten, oder was sind deine konkret größten Learnings aus den letzten Jahren, die sich ja gar nicht unbedingt nur auf den ARG konzentrieren müssen?
Ja, die Welt wird immer schneller, natürlich auch bei Amazon. Also wir haben gesehen, nicht nur für uns, sondern für, ich glaube, die gesamte Amazon-Welt oder Vendoren-Welt. Amazon reduziert den Bestand, also die wollen weniger Produkte in ihren Lägern haben. Das heißt, man muss eigentlich schneller liefern. Ja, also dort sind sie nach unten gegangen. Die genauen Daten, ja, ist, glaube ich, bei jedem Vendor anders, was sie da verlangen. Aber wir müssen natürlich liefern. Also Amazon sagt jetzt natürlich nicht, oh, ihr seid Electrolux oder AEG, deswegen gibt es hier 100 Ausnahmen, sondern nein, man muss sich verbessern, man muss auch schauen, wie bekomme ich die Waren denn ins Lager. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, bei einer Waschmaschine ist es nicht so einfach wie bei einem Paar Schuhe. Ne? Also die muss ich produzieren, die muss ich im Lager erstmal haben und dann an Amazon verschicken können. Und da sind die Learnings. Am Ende ist es ein B2B-Kunde, ja, im Vendor-Bereich, aber verlangt fast schon B2C, Geschwindigkeit.
Ja, voll. Und B2C-Aufmerksamkeit teilweise
Genau.
auch. Ja, total. Darfst du oder möchtest du dazu sprechen, was ihr für Supply Chain-Programme nutzt? Oder vielleicht auch gar nicht, ich stelle die Frage anders, nicht welche nutzt du, sondern welche Meinungen hast du zu welchen? Was sind so deine, was sagst du zu den so 1, 2, 3 most common Programmen?
Genau, also wir verwenden Vendor Flex in ein paar Ländern. Das bedeutet, im Endeffekt haben wir in einem unserer Läger ein Amazon-Lager. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das ganze Programm kann man ja googeln, steht auf Amazon. Wir verwenden es und sind damit eigentlich ziemlich zufrieden. Also es ist ja natürlich schon praktisch, ne? Wenn du im Erdgeschoss dein Lager hast von Electrolux und dann in einem Bereich im ersten oder zweiten Stock ja eigentlich direkt die Waren an Amazon liefern kannst und ab dort ist es ja eigentlich ein FC von Amazon, wenn man so will. Also das finden wir ganz spannend. Ist jetzt ein Jahr live, ja? Dauert ein bisschen, also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber es funktioniert nicht, natürlich wie jedes Programm nicht direkt ab Start zu 100%. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen, aber das funktioniert für uns
Auch
ganz
Arbeit.
gut. Und ansonsten sind die Programme, die wir uns anschauen, natürlich Picks, ja? Also dass wir an möglichst wenig Läger von Amazon noch liefern. Ja, und noch ein paar andere, die wir uns anschauen, die ich jetzt nicht nenne. Aber spannend ist, glaube ich, dass man es wirklich pro Land, pro Produktgruppe auch anschauen muss. Was ist das Beste für mich? Was ist das Beste für meine Firma und für meine Produkte? Und dann kann man da einen ganz schönen Business Case eigentlich erstellen. Also es ist natürlich nichts umsonst. Ja? Amazon verlangt für alles irgendwo Geld, als Leistung oder als Programm. Und dann muss man den Business Case erstellen. Lohnt sich's? Ja, ist nicht immer nur kommerziell die Frage, sondern auch, kann ich denn wirklich so viel Zeit sparen, dass es wieder kommerziell relevant wird?
Ja, das ist doch eigentlich ein perfekter Abschluss, Andreas. Ein perfekter Abschlusssatz. Damit hätten wir eigentlich gerade die Folge beenden können. Vielen Dank, Andreas, für all die Insights. Wie zum Anfang gesagt, es gibt den einen oder anderen mehr off Record, vielleicht auch nochmal auf der E-Commerce Night in Nürnberg.
Vielen Dank.
Cool. Merci, Andreas, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Genau, vielen Dank und bis bald.